Radio SRF.
Es ist 7 Uhr. Guten Morgen. Es begrüßt Sie Karin Britsch und wir schauen zuerst in die USA. Präsident Obama setzt eine Taskforce ein, die zeigen soll, wie sich die Waffengewalt eindämmen lässt. Weitere Themen: Welche kreativen Ideen taugen, um künftige Straßenprojekte zu finanzieren? Und nach dem Libor-Skandal bei der UBS braucht es stärkere Kontrollen. Wir reden mit einem Experten. Das Wetter: Zuerst ist es noch teilweise sonnig, später beginnt es zu regnen und zu schneien bei 4 Grad. Und Achtung, es besteht Glatteisgefahr. Täglich werden derzeit im amerikanischen Newtown Opfer der Amok-Tat zu Grabe getragen. Auch heute. Und während die Menschen noch immer versuchen zu verstehen, wie diese Tat geschehen konnte, machen Befürworter von strengeren Waffengesetzen Druck auf Präsident Obama. Sie wollen, dass er sein Versprechen vom Sonntag hält, auch in diesem Bereich einen Wandel einzuleiten. Einen ersten Schritt hat er gestern getan. Aus Washington, Beat Zoltermann.
Seit der Amok-Tat von Newtown sei eine Debatte über den Umgang des Landes mit Waffen in Gang gekommen, sagte Präsident Barack Obama.
That conversation has to continue, but this time the words need to lead to action.
Diese Debatte müsse weitergeführt werden und dieses Mal müssten auf Worte auch Taten folgen. Damit dem so ist, soll in den nächsten Wochen eine eigens gegründete Taskforce eine Reihe konkreter Maßnahmen präsentieren. Chef der Taskforce ist Vizepräsident Joe Biden. Er hat Erfahrung mit dem Verfassen von Waffengesetzen. Auch Kabinettsmitglieder Obamas sowie Fachleute gehören dieser Gruppe an. Obama sagte, man müsse bei verschiedenen Bereichen ansetzen, um in Zukunft die Waffengewalt eindämmen zu können.
We're going to need to work on making access to mental health care at least as easy as access to a gun. We're going to need to look more closely at a culture that all too often glorifies guns and violence.
Es solle genauso einfach sein, psychiatrische Hilfe zu bekommen wie eine Waffe. Auch solle man in den USA die Gewalt weniger verherrlichen. Obama glaubt, dass Waffengesetze möglich sind, ohne dass dadurch gleich die Verfassung verletzt wird, die die Waffenfreiheit garantiert.
There is a big chunk of space between what the Second Amendment means and having no rules at all.
Auch die Waffenfreiheit kenne ihre Grenzen, sagte er. Da gelte es, die Spielräume auszunutzen.
Wir bleiben in den USA. Dort sind erneut Schweizer Banken ins Visier der Justiz geraten. Die Nachrichten mit Thomas Mattis.
Die Staatsanwaltschaft in Manhattan hat gegen 3 ehemalige Kundenberater einer Schweizer Bank Anklage erhoben. Die Berater sollen US-Kunden geholfen haben, mehr als 420 Millionen Dollar vor den Steuerbehörden zu verstecken. Den Angaben zufolge leben alle Angeklagten, darunter ein US-Bürger, in der Schweiz. Keiner der 3 Kundenberater sei verhaftet worden, hieß es weiter. Für welche Bank die 3 Kundenberater arbeiteten, gaben die US-Behörden nicht bekannt. Und in Hongkong haben die Behörden eine Untersuchung gegen die UBS eröffnet. Das gab die Zentralbank von Hongkong bekannt. Es geht um mögliche Zinsmanipulationen, wie es weiter hieß. Man habe entsprechende Informationen. Betroffen sei der Hongkonger HIBOR sowie andere Referenzzinssätze in der Region. Eine Gruppe von Beteiligungsgesellschaften übernimmt den chinesischen Werbekonzern Focus Media. Das internationale Konsortium bezahlt nach eigenen Angaben 3,7 Milliarden Dollar für die Werbeagentur. Die Agentur betreibt in der ganzen Volksrepublik Werbeflächen in Bürogebäuden und Supermärkten. Für China, wo Kapitalkontrollen an der Tagesordnung sind, stellt diese Übernahme einen enorm großen fremdfinanzierten Firmenkauf dar. Die Schweizer Großbanken CS und UBS sind an der Finanzierung des Kaufs beteiligt. Ein halbes Jahrhundert nach dem blutigen Unabhängigkeitskrieg wollen Frankreich und Algerien ihre Beziehungen endgültig normalisieren. Die beiden Präsidenten Hollande und Bouteflika haben in Algier eine Erklärung über Freundschaft und Zusammenarbeit unterzeichnet. Darin vereinbaren Frankreich und Algerien im politischen und wirtschaftlichen Bereich enger zu kooperieren. Der algerische Befreiungskrieg dauerte 8 Jahre und forderte Hunderttausende Todesopfer. Im Gotthardstraßentunnel sind bei einem Verkehrsunfall 1 Person getötet und 1 verletzt worden. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilte, geriet ein Lenker auf die linke Fahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Der Gotthardtunnel bleibt nach Angaben der Polizei noch bis voraussichtlich um 8 Uhr gesperrt. Ski Alpin. Den Nachtriesenslalom der Frauen in Ore hat die deutsche Viktoria Rebensburg gewonnen, vor der Österreicherin Anna Fenninger und Tina Maase aus Slowenien. Beste Schweizerin wurde Lara Gut auf Rang 13.
Sie hören heute Morgen. Wie soll man Ausbau und Sanierung der Schweizer Straßen finanzieren? Der Bund geht davon aus, dass in wenigen Jahren das Geld knapp wird und deshalb sind gute Ideen gefragt. Geraldine Eicher.
Die Straßeninfrastrukturen werden älter, der Aufwand für den Unterhalt nimmt zu, die Liste der Ausbauwünsche ist lang. Nur die Steuererträge sinken und die Reserven schmelzen, weiß Rudolf Dietzele, Direktor des Bundesamts für Straßen.
Wir haben in der Tat ganz grundsätzlich Finanzierungssorgen, weil die Fahrzeuge immer weniger Sprit verbrauchen, gehen uns die Mineralölsteuererträge zurück.
Und deshalb sind kreative Finanzierungsideen gefragt. Aber nicht alle Einnahmequellen taugen. Der Schwerverkehrsabgabe sind durch das Gesetz und Verkehrsabkommen mit dem Ausland Grenzen gesetzt. Um den Preis der Autobahnvignette wird bereits gestritten. Bleibt bei den klassischen Geldquellen noch die Mineralölsteuer. Diese ist seit Jahren gleich hoch und hier dürfte wohl Verkehrsministerin Doris Leuthard ansetzen.
Wir haben die Teuerung bei der Mineralölsteuer seit 1974 nie mehr angepasst, beim Zuschlag seit 1996. Um diese Fragen sind wir bereit, die Teuerung anzupassen. Das werden wir politisch diskutieren im Januar, Februar.
Ob die Mineralölsteuer um 30, 40 oder gar 70 Rappen pro Liter steigen soll, will Doris Leuthard nicht verraten. Und sowieso, teureres Benzin bringt keine langfristige Lösung. Je mehr energiesparsame Autos fahren, umso weniger Geld bringt die Mineralölsteuer, räumt Rudolf Dietele ein.
Ja, aber für die nähere Zukunft ist das sicher ein taugliches Mittel.
Das Zauberwort für die Zukunft heißt Mobility Pricing. Wer viel fährt, ob auf Schiene oder Straße, soll viel zahlen. Dies sei die einzige zukunftsfähige Option zur Sicherstellung der Verkehrsfinanzierung, schreibt das Verkehrsdepartement. Darüber wird die Politik trefflich streiten können.
Der Libor-Skandal der UBS hat ein Dilemma offenbart. Die Finanzmarktaufsicht FINMA braucht Leute mit Kenntnissen über das Bankenwesen. Diese Kenntnisse holen sich die Aufseher aber oft bei den Banken, die sie dann beaufsichtigen müssen. Ein Interessenskonflikt. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Man könne leider nicht verhindern, dass solche Interessenskonflikte immer wieder auftreten, sagt Monika Roth, Professorin für Finanzmarktrecht an der Hochschule für Wirtschaft Luzern. Leider. Denn grundsätzlich, argumentiert sie,
ich erachte eigentlich als eine gute Variante, dass man Banker in der Finanzmarktaufsicht beschäftigt. Die Frage ist einfach, was war ihre Vorgeschichte? Und da hat jetzt halt diese Libor-Geschichte Herrn Branson eingeholt.
Mark Branson, früher Chef der UBS Japan, heute Aufseher über die Banken in der Schweiz.
Hier ist Herr Branson in den Ausstand gegangen, aber was wir nicht wissen, ist, wie seine Rolle in Japan war.
Diese Klärung bleibt abzuwarten. Guido Schilling, ein Headhunter, einer der Führungskräfte auf Management-Ebene vermittelt, sagt, ehemalige Banker als Aufseher bei der FINMA seien nie ohne Risiko. Die FINMA müsse deshalb die Strategie ändern, um dieses Dilemma zu umgehen.
Aus meiner Sicht ist die Lösung nur, indem man Persönlichkeiten in Betracht zieht, welche nicht direkt von den regulierenden Banken oder Finanzinstituten kommen,
sondern von Beratungsunternehmen beispielsweise, also von Unternehmen, die Banken und Versicherungen in der Umsetzung von Gesetzesänderungen oder von neuen Eigenkapitalvorschriften beraten und ihnen auch gleich die Grenzen der Gesetze aufzeigten. Schilling glaubt,
dass man solche Berater gewinnen könnte für Top-Management-Positionen bei der FINMA.
Er treffe öfter solche Kaderleute an, die sich die Frage stellten, ob sie weiterhin im direkten Kundenkontakt stehen möchten.
Oder ob sie sich sagen, ich möchte jetzt mein Know-how einmal beim Regulator einbringen, dort inhaltlich sehr stark gefordert werden und in dieser Hinsicht dann vielleicht auch manchmal altruistisch dem Staat wieder etwas zurückgeben.
Auch wenn sie damit eine substanzielle Lohneinbuße in Kauf nehmen. Durch die profunde Kenntnis der Materie als Berater, davon ist Guido Schilling überzeugt, verfügen sie auch über die nötige Akzeptanz von Seiten der Banken, die sie dann beaufsichtigen würden.
Der Libor-Skandal und die Manipulationen bei der UBS waren also möglich, weil die Kontrollen versagt haben. muss deshalb für die Zukunft nun die Lehre sein, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das hat Tobias Fessler Florian Wettstein gefragt. Er ist Professor für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen.
Es kommt immer ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an. Vertrauen ist dann gut, wenn man tatsächlich eine Vertrauens- und Verantwortungskultur im Unternehmen hat und den Leuten tatsächlich vertrauen kann. Wenn das fehlt, dann ist Kontrolle wichtig und wenn die Kontrolle dann ausfällt, dann ist auch Fehlverhalten vorprogrammiert.
Also das heißt jetzt im Fall UBS wäre mehr Kontrolle angebracht gewesen, weil die Eigenverantwortung nicht vorhanden war?
Darauf zielen im Prinzip die jetzigen Erklärungsversuche, dass die Kontrollen zu schwach waren. Und das war sicher auch der Fall. Man könnte aber auch an der Unternehmenskultur ansetzen und danach fragen, ob nicht die Kultur innerhalb des Unternehmens eben zu solchem Fehlverhalten führt und man nicht zuerst an der Kultur ansetzen müsse.
Was ist denn die falsche Kultur, in Anführungszeichen falsche Kultur?
Ja, ich denke, die Kultur wird sehr stark durch die Anreiz- und Belohnungssysteme gesteuert und gemacht. Und wenn man dort ansetzen würde, dann könnte man vielen Problemen, denke ich, vorbeugen.
Heißt das in Ihren Worten, die Moral bleibt angesichts dieser Anreize auf der Strecke?
Ich denke schon, dass die Moral in einem solchen Unternehmen auf der Strecke bleiben kann. Denn wenn sich Moral nicht lohnt oder sogar schaden kann, im Hinblick vielleicht auf die Karriere oder auf die Entlohnung des Mitarbeiters, dann sind eben die Anreize tatsächlich da, Moral in den Hintergrund zu rücken, wenn es eben wichtig wäre.
Aber geht es denn da jetzt in die richtige Richtung, wenn wir auf die UBS blicken, die ja das Investmentbanking stark reduzieren will? Und genau da sind ja die großen Anreize, die hohen Bonizahlungen vorhanden.
Ich denke schon, dass das einmal ein erster wichtiger Schritt war bei der UBS, aber es geht im Allgemeinen doch um ein generelles Problem. Also Anreize sind ja nicht nur im Investmentbanking relevant, sie sind im ganzen Banking relevant und nicht mal nur in der Bankenindustrie, sondern es ist ein Problem, das wir, glaube ich, gesamtwirtschaftlich angehen müssen.
Sergio Ermotti hat in einem Interview gesagt, es sei eigentlich eine Mission Impossible, die wir zwar anstreben müssen, aber dennoch wahrscheinlich nie erreichen werden.
Letztlich kann man es nie ausschließen. Und das hört man auch immer nach diesen Fällen. Das ist, man spricht von Einzelfällen, die nie ganz ausgeschlossen werden können. Wenn man aber zurückschaut auf die letzten 2-3 Jahre, dann sieht man, dass es doch irgendwo ein gewisses Muster und verbindende Elemente zwischen diesen sogenannten Einzelfällen gibt. Und an diesen Elementen, diesen verbindenden Elementen, glaube ich, ist anzusetzen, damit wir es dann tatsächlich auf Einzelfälle runterbrechen können. Von dem sind wir aber noch relativ weit entfernt, da stimme ich zu.
Also das heißt, wir haben eigentlich noch nicht so viel gelernt oder die Banken haben ihre Lektion noch nicht genügend gelernt?
Das fundamentale Umdenken, denke ich, das tatsächlich nötig ist, das hat noch nicht eingesetzt, zumindest noch nicht in dem Maße, wie es nötig sein wird. Das glaube ich auch, ja.
Sagt Florian Wettstein, Professor für Wirtschaftsethik an der Universität St. Gallen. Hier in Heute Morgen geht's jetzt weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.252 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 10.039 Punkten. Ein Minus von 1,2%. Der Dollar wird zu 91,44 gehandelt. Der Euro zu einem Franken 20,82 bzw. zu einem Dollar 32,14. Das Wetter? Im Süden und Osten gibt es am Vormittag noch sonnige Abschnitte, sonst kommen Regen und Schnee auf mit Gletschergefahr. Die Schneefallgrenze steigt tagsüber auf 900 bis 1400 Meter. Die Temperatur erreicht 4 Grad.
Das war heute Morgen. Redaktion Erich Wies, Moderation Karin Britsch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.